Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir werden da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar bei den Paramitas. Also ich habe heute einen Text mitgebracht, den hatte ich eigentlich auch schon das letzte Mal, aber das ist die Brajna Paramita in 8000 Zeichen, beziehungsweise in 8000 Lines, also Zeilen, von Edward Conze übersetzt. Edward Conze war ein Indologe, glaube ich. Der hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel mit den Brajna Paramita Texten beschäftigt. Und um mal so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie Mahayana-Buddhismus in diesen ältesten Texten das Thema beschreibt oder das Thema, mit dem Thema umgeht. Ich habe ein Kapitel mir rausgenommen, das ist das 29. Kapitel, und da geht es um die einzelnen Paramitas. Und ich gebe einfach mal so ein paar Zitate, also jetzt in deutscher Übersetzung. Also einmal zu dem Paramita der Konzentration, oder vielleicht fange ich anders an. Also die Paramita gibt es auch schon im Pali-Kanon als Liste, aber nicht besonders behandelt, so, weil eigentlich ist, glaube ich, so das Hauptkonzept im Theravada waren eher die Bhujangas, also auch so eine Auflistung von Qualitäten, die es gilt zu entwickeln, beziehungsweise mit denen man erleuchtetes oder erwachtes Handeln beschrieben hat. Und trotzdem finden wir im Pali-Kanon auch die Auflistung von den Paramitas. Meines Wissens sind es im Pali-Kanon 10. Im Mahayana, also jetzt hier in den Prajnaparamita-Texten, haben wir unterschiedliche Aufzählungen. Wir haben einmal einen Sechserschritt, das ist der Klassiker. Und dann mit der Zeit sind also noch 4 dazugekommen, sodass wir dort auch wieder 10 haben. Der Robert Aitken hat ein eigenes Buch dazu geschrieben. Robert Aitken ist ein, ich bin mir unsicher, ob er noch lebt. Also als das Buch publiziert wurde, da hat er auf jeden Fall noch gelebt. Der ein Zen-Meister oder Zen-Lehrer, der sehr lange in Japan gelebt hat, bei Yasudani Roshi, die Ausbildung gemacht hat und dann nach Hawaii zurückgegangen ist. Ich glaube, ursprünglich kam er nach Hawaii und dort hat er dann ein Zendo gegründet, 1959. Also ist einer der Pioniere in Amerika und war auch ein Aktivist innerhalb der Friedensbewegung. Hat also war politisch sehr engagiert und hat also das japanische Zen als militaristisch kritisiert und hat einige Bücher zu dem Punkt ethische Grundlagen des Buddhismus bzw. Zen publiziert. Unter anderem auch ein Buch über die Paramitas, The Practice of Perfection, nennt er das. Und der Untertitel lautet The Paramitas from a Zen Buddhist Perspective. Und das ist ganz interessant, weil er hat einen vollkommen anderen Zugang als zum Beispiel die tibetische Tradition, die sich auch exzessiv mit den Paramitas beschäftigt haben, aber die sehr scholastisch sind, sehr viel mit Aufzählungen arbeiten. Und ihr findet in dem blauen Buch hier von mir, findet ihr ein Kapitel, wo es auch, oder wo die 6 Paramitas vorgestellt werden. Da kriegt man so ein bisschen einen Eindruck, und das ist ein Text von Patrol Rinpoche. Und wer so da nachlesen möchte, ist eingeladen, das zu tun. Also da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Ich habe aber jetzt sozusagen einen Text mitgebracht, worauf diese Kommentare sich beziehen. Das heißt also die früheste Literatur. Pi mal Daumen, weiß ich nicht, so um 200, 300 unserer Zeitrechnung, so in dieser Größenordnung. Ja. Und Das fängt dann an, also mit dem Parameter der Konzentration. Und da schreibt der Autor, der ja eigentlich Buddha sein sollte, aber das ist irgendwie, kommt es zeitlich nicht so richtig zusammen. Der schreibt also, machen Sie das Parameter der Konzentration weder zu einem Ort, an dem Sie sich niederlassen, noch zu einem Zuhause. Und das ist ein interessanter Kommentar. Versteht man mich noch oder soll man die Tür zumachen oder zumindest anlehnen? Geht? Ja? Also man darf dieses Parameter der Konzentration, also die Konzentration wird im Buddhismus ja unterschiedlich eingeteilt, einmal in 4 Dhanas, also 4 Vertiefungsstufen oder 4 Konzentrationsstufen, die alle dadurch gekennzeichnet sind, dass bestimmte Hindernisse bei der Konzentration wegfallen. Die sozusagen Vertiefungszustände sind frei von bestimmten Hindernissen plus positiven Erfahrungen wie Freude, wie Grenzenlosigkeit und diese Dinge. Und dann gibt es noch 4 nicht gegenständliche Paramitas, also insofern kommt man, wenn man es zählt, auf 8, nicht Paramitas, sondern Jhanas, kommt man auf 8 Jhanas eigentlich. So, und der Kontext, in dem Buddhismus ja entstanden ist, war also diese Freelance-Yogi-Szene, wo sie also sehr viel mit Yoga-Technik, mit Konzentration, mit Meditation experimentiert haben. Und insofern ist das dann auch ein Teil des Buddhismus geworden, intensive Meditation. Und dieses Zitat hier, machen Sie das Parameter Konzentration nicht zu einem Ort, an dem Sie sich niederlassen oder zu einem Zuhause, bezieht sich eigentlich darauf, dass man, wenn man in diesen Vertiefungszuständen ist, dann ist man in so einem positiven Zustand, dass man eigentlich nicht mehr raus möchte. Und es gibt ein interessantes Phänomen, also besonders in Amerika, in Europa habe ich das nicht so wahrgenommen, aber in Amerika gibt es so, also ich nenne die jetzt einfach Retreat-Junkies, die von Retreat zu Retreat reisen, nur um diese Retreat-Atmosphäre und diese Konzentration zu genießen vielleicht. Und das hat aus buddhistischer Sicht, ist das eigentlich, die sind sozusagen falsch abgebogen. Ja, also die sind, ja, und insofern ist also dieser, also ich weiß nicht, ob es zu der Zeit auch schon Retreat-Junkies gab, aber offensichtlich war also das Hindernis, dass man von diesen positiven Meditationserlebnissen so eingefangen werden kann, dass man gar nichts mehr anderes macht und dass man fast so ein bisschen süchtig danach wird, schon also auch in der Anfangszeit des Buddhismus bekannt. Das heißt, einerseits sind also diese Vertiefungszustände und eigentlich gibt es 9, müsste man sagen, weil also der Vertiefungszustand vor dem ersten Jhana nennt sich angrenzende Sammlung, glaube ich, oder so. Das heißt, das ist noch nicht so tief. Und aus buddhistischer Sicht sagt man, also dieser Vertiefungszustand reicht eigentlich, um den buddhistischen Pfad zu gehen. Man muss nicht alle 4 oder 8 Meditationsvertiefungen durchwandern, um dann zum Erwachen zu kommen, sondern es reicht, wenn man die angrenzende Sammlung praktiziert. Und das ist eigentlich ein Zustand, den wir hier alle, denke ich mir, auch in der Meditation mit einigermaßen Übung erreichen. Ja? Eines der Themen im Mahayana ist natürlich, dass wir nicht nur für uns selbst praktizieren, sondern zum Wohle aller anderen Wesen. Und das ja, also das jetzt muss ich mal schauen. Okay, das kommt dann bei den anderen Parametern zur Geltung, denke ich mir. Also das ist so ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Dann, wenn man jetzt zu dem nächsten Parameter kommt, das ist das Parameter der Energie. Und er fokussiert hier, sie haben einen reinen und mutigen Geist und sind mit anderen Wesen und Menschen verbunden. Und dann bringt er das Bild, dass also ein Bodhisattva ein Diener der Welt ist. Und das ist so ein bisschen eine andere Einstellung, als was den Hinayana-Schulen vorgeworfen wurde, dass also dort die Mönche nur für sich und für eigenes individuelles Leid praktizieren und das Mahayana immer den starken Fokus darauf hat, dass wir üben für alle Wesen oder dass wir üben, um allen Wesen auch zu helfen. Also hier ist die deutsche Übersetzung, er verzichtet auf ein glückliches Schicksal für sich selbst und übt seine Pflicht gegenüber anderen Wesen Tag und Nacht. Wie eine Mutter, die sich um ihr einziges Kind kümmert, bleibt er unerschöpflich in seinem festen Vorsatz. Also das ist sozusagen zu dem Parameter Energie. Also sich mit seiner gesamten Kraft für das Wohl aller Wesen einsetzen. Das nächste Parameter. Ah nee, das ist immer noch Kraft. Und was er hier reinbringt, ist dann also die Idee des, also auf Sanskrit heißt dieses Phänomen Bodhicitta. Bodhi ist Erwachen und Citta ist der Geist oder das Herz, also das Herz eines Erwachten, könnte man sagen. Und das meint im Mahayana, dass man also das Gelübde aufnimmt für alle Wesen zu praktizieren. Und hier steht dann, beginnend mit der Erzeugung des ersten Gedankens der höchsten Erleuchtung, bis er am Ende die unübertroffene Glückseligkeit erreicht, wenn er Tag und Nacht zielstrebig durchhält, sollte der Weise und Gebildete als jemand erkannt werden, der Tatkraft gezeigt hat und zum Wohle aller Wesen praktiziert. Das ist die Grundeinstellung. Und ich habe hier, wo habe ich es denn? Vorhin hatte ich es noch, habe ich hier mal so dieses Sutra-Buch ist ein bisschen übertrieben, Heft, mitgebracht. Das ist so das, was wir im Bodhidharma-Sendo immer rezitiert haben, so auf Sino-Japanisch. Und da gibt es ein, und am Ende von dieser Rezitation hat man also die vier großen Gelübde gesagt. Ja. So, rezitiert, und ich lese sie mal vor. Weil die sind so ein bisschen zu diesem Kontext Bodhisattva-Gelübde oder Bodhicitta. Die Zahl der unerlösten Wesen ist unendlich. Ich gelobe, sie alle zu erlösen. Das Maß der zu überwindenden Irrtümer und Leidenschaften ist unfassbar. Ich gelobe, sie alle zu überwinden. Die Lehren der Wahrheit sind unergründlich. Ich gelobe, sie alle zu lernen. Der Weg des Buddha ist unvergleichlich. Ich gelobe ihn, bis zum Ende zu gehen. So, und das ist so, also typische Mahayana-Gelübde, oder, ja. Und das Interessante ist, es ist so ein bisschen paradox formuliert, ja. Weil, wenn die unerlösten Wesen unendlich sind, wie soll ich dann alle Wesen erlösen? Weil unendlich kann ich ja nicht erlösen. Und so geht eigentlich die Logik durch, ja. Also die Leidenschaften und Irrtümer sind unfassbar und ich gelobe sie alle zu überwinden. Das macht eigentlich logisch gesehen null Sinn. Oder die Wahrheit ist unergründlich und ich gelobe sie zu lernen. Weiß ich nicht, wie das gehen soll. Der Weg des Buddha ist unvergleichlich, ja, und ich gelobe ihn bis zum Ende zu gehen. Also was ist sozusagen der tiefere Sinn davon?
Das Beste zu geben, ne?
Das Beste. Ja, das einerseits ist das Beste, aber Andererseits bezieht sich das auch auf den Aspekt der Leerheit. Genau. Genau. Das ist eigentlich der Witz bei dieser Art von Formulierung. Das heißt, es bezieht sich immer, dass die Wesen sind einfach nur meine Konstrukte, meine mentalen Konstrukte, und ich kann alles Mögliche konstruieren. Und trotzdem strenge ich mich an, auch in dieser relativen Welt mein Bestes zu tun, aber die relative Welt ist sozusagen nur ein Aspekt. Und darauf weist sozusagen diese paradoxe Formulierung hin. Und das finden wir im Zen-Buddhismus sehr oft. Ja, also diese logisch gesehen vollkommen schrägen Formulierungen. Und wenn man es von Aspekt der Leerheit betrachtet, machen sie dann wieder Sinn. Oder auch die Dialoge, also die Koans von den Zen-Meistern. Ja. Also so. Ja, klar. Das ist das. Und das von Aitken, oder?
Ja, den
habe ich. Okay. Also, ja. Ich gebe einfach mal alles rum. So. So, das ist Energie. Dann der nächste Punkt ist die Geduld oder die Gelassenheit. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in meinem Buch besetzt habe. Was haben wir dann großzügig? Anstrengung, Konzentration. Geduld. Ja, ich habe es auch mit Geduld übersetzt. Und also ein typisches Merkmal von vielen Mahayana-Texten ist, dass sie sehr, also positiv formuliert würde man sagen, blumig formuliert sind. Wenn man streng ist, würde man sagen, ziemlich ausufernd und ein bisschen, ja, also ein bisschen drüber. So, also deswegen lese ich mal so einen Satz vor, also bezieht sich auf das Paramita der Geduld. Wenn der weise Bodhisattva hört, wie jemand anderes barsch und beleidigend mit ihm spricht, bleibt er ganz entspannt und zufrieden. Okay, das denke ich mir, kann man noch so durchgehen lassen, das macht irgendwie noch Sinn. Er denkt, wer spricht, wer hört. Das heißt also, er reflektiert auch wieder, dass eigentlich es sozusagen die Person eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so wirklich da ist, könnte man jetzt interpretieren. Und dann kommt ein Beispiel, wenn jemand einen Korb mit Sandelholzpulver nehmen und ihn mit Respekt und Zuneigung über den Bodhisattva streuen würde, Sandelholz ist sozusagen so ein Grundmaterial für Räucherstäbchen, also ganz toller Duft oder so. Und wenn ein zweiter glühende Kohlen über seinen Kopf werfen würde, würde er einen Geist hervorbringen, der beiden gleicht. Also da finde ich, ist es schon ein bisschen, also nicht mehr so richtig alltagstauglich, hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber das ist so, also sie haben so ein bisschen die Tendenz, ins Fantastische abzugleiten. Ja, es beginnt so ganz realistisch und dann kommt sowas. So, und das geht dann so weiter. Also hier bei dem Paramita des, der Großzügigkeit. Und da er die wesentliche ursprüngliche Natur der Dharmas, also der Phänomene, als leer und ohne Selbst erkannt hat, würde er sein eigenes Fleisch entsagen, in Gedanken unerschütterlich, ganz zu schweigen von seinem Verzicht auf Besitz und Gold. Es ist unmöglich, dass er aus Gemeinheit handelt. Also Gemeinheit ist so wahrscheinlich eher so aus dem Alltagsgeist. Durch den Begriff des Ichs entsteht ein Gefühl von Besitz und Habgier. Ja. Das geht dahin, also soweit wird also die Großzügigkeit, dass man sozusagen auch seinen eigenen Körper gibt. Und ja, also das finde ich auch nicht so optimal alltagstauglich. Wobei manche Mönche haben das sehr wörtlich genommen. Also wenn ihr euch an den Vietnamkrieg zum Beispiel erinnert, da haben einige Mönche sich ja als Protest gegen den Krieg selbst verbrannt. Ja, in Tibet haben sich, glaube ich, auch Leute verbrannt. Gell? Ja. Ja, also das ist so, nur die Frage ist, also hat das dann wirklich was verändert? Also bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann ist aber auch wieder was Alltagstaugliches dabei, finde ich. Wenn er ein Geschenk macht, dann erwartet er nie eine Belohnung. Und das ist schon, finde ich, ein spannender Aspekt. Das heißt, dass man immer wieder, wenn man was weggibt, erstmal schaut, mit welcher inneren eigenen Haltung gibt man etwas weg. Ja, möchte man die andere Person beeinflussen, also wie kleine Kinder oder sowas, den schenkt man halt und dann sind die nett zu einem. Ja, also Leckerli, ja, also es funktioniert nicht nur bei Kindern und auch bei Hunden offensichtlich, aber Kinder sind also wirklich so bestechlich, muss man sagen. Ja, und Großzügigkeit, die sozusagen einen innerlich frei macht, ist halt eine Art von Großzügigkeit, dass man Dinge gerne gibt, ohne an ihm festzuhalten und ohne etwas sozusagen dafür zu wollen, ohne irgendein Gegengeschäft zu machen. Das ist hier so gemeint. Ja. Und dann der Abschluss dieses Kapitels, das finde ich auch interessant, ist so eine Zusammenfassung und das nennt sich dann Belohnungen der sechs Vollkommenheiten. Durch Geben beendet ein Bodhisattva die Wiedergeburt als Preta. Preta sind die hungrigen Geister. So, wir haben sozusagen da wieder dieses ganze Wiedergeburtsding dabei. Dann durch Moral vermeidet er die Wiedergeburt als eines der vielen Tiere. Durch Geduld erlangt er einen perfekten und erhabenen Körper mit goldener Haut. Durch Tatkraft verliert er nicht die hellen Qualitäten oder die guten Qualitäten. Durch Konzentration wirft er angewidert die Sinnesqualitäten ab. Also die sinnliche Gier, meint er damit. Indem er durch Weisheit die wesentlichen ursprüngliche Natur der Dharmas begriffen hat, transzendiert er vollständig die dreifache Welt und die Zustände des Leids. So, also das heißt, da hat man dann auch wieder so ein Anwendungsgebiet, also für vielleicht einfachere Geister, die irgendwie so dieses Konzept der Wiedergeburt haben, gibt es dann auch ein Argument, dass man also diese Paramitas praktizieren sollte oder könnte. Und das hat eigentlich ganz Südostasien durchdrungen, diese Idee der Wiedergeburt und wie kann ich meine zukünftige Wiedergeburt positiv beeinflussen. Und das hatten wir ja schon, das Thema, also mit den Spenden, Dana und der Großzügigkeit, dass das für viele die Motivation ist, dass man dann also dann als Mensch oder als Mann wiedergeboren wird. Ja, und so kommt es, dass das halt in diesen Texten hier drin steht. Ja, also das ist so ein bisschen diese blumige Sprache und das ist dann im Laufe der Zeit einfach systematisiert worden, sodass man also ein bisschen dieses Ausufernde zurückgeschnitten hat und ja, also dann einfachere Zugänge gefunden hat, denke ich mir, wie zum Beispiel bei Patro Rinpoche. Und ja. Der typische Mahayana-Ansatz, um das nochmal zu wiederholen, ist jetzt, dass also bei den Prajnaparamita oder bei den Paramitas Also es ist nicht nur um die Verbesserung des eigenen Standpunktes geht, also weil da kann man sehr schnell in dieses Self-Improvement-Ding einsteigen und man glaubt, man muss immer besser werden und immer besser und immer besser, sondern eigentlich der Fokus ist, dass man diese Dinge tut, um anderen Menschen zu nützen oder um sozusagen einen positiven Beitrag zur Welt als Gesamt zu leisten, im Bewusstsein, dass wir nicht getrennt von der Welt sind. So müsste man das sagen. Das ist eigentlich die Grundidee. Und damit schließe ich den heutigen Vortrag. Danke.